Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Andi und Tom. Hier geht es um Geld, um Vermögen und Vermögensaufbau, um finanzielle Intelligenz und Freude am Geld. Lass dich inspirieren von der Story von Andi und Tom. Heute möchte ich eine weitere Folge dem dunklen Thema Schulden widmen. In meinem Coaching ist dieses Thema allgegenwärtig und mit Bestürzung musste ich feststellen, dass die Episode von Andi und Tom zum Thema Schulden am häufigsten angehört wurde. Durchschnittliche Schulden pro Einwohner sind in Deutschland 2018 knapp 6.200 Euro gewesen. Je Einwohner. Da sind also auch die Menschen dabei, die Vermögen haben, die überhaupt keine Schulden haben. Eine erschreckende Zahl. Auch die Durchschnittsschulden von überschuldeten Privathaushalten beträgt sage und schreibe 36.500 Euro. Im Jahr 2019 gab es über 86.000 Privatinsolvenzen. Privatinsolvenzen sind ein vereinfachtes Verfahren zur Abwicklung der Zahlungsunfähigkeit. Die Zahl der Menschen, die tatsächlich Schulden haben, die liegt allerdings im Dunkeln und die ist mit Sicherheit um ein Vielfaches höher, als wir uns das vorstellen können. Deshalb ist es Zeit, offen über dieses Thema zu sprechen und genau deshalb habe ich mir einen echten Experten ins Boot geholt, der sich täglich mit diesem Thema und den Menschen dahinter beschäftigt. Sei gespannt und bleib dran. So, herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge und dem ganz spannenden und immer präsenter werdenden Thema Schulden. Wenn man sich das einfach mal überlegt, was dieses Jahr heute mit uns gemacht hat, das Corona mit den ganzen Maßnahmen, ist es nicht verwunderlich, dass das Thema Schulden immer präsenter wird. Und ich freue mich wirklich riesig, dass ich zu diesem Thema heute einen echten Experten mir mit ins Boot holen konnte. Bevor wir aber in dieses Interview einsteigen, zunächst mal nochmal ein, zwei Zahlen, die das Ganze auch nochmal klar werden lassen. Wir haben in Deutschland eine Schuldnerquote von sage und schreibe 9,87 im Moment. Das sind fast jeder Zehnte, ist letztendlich überschuldet. Das muss man sich einfach mal klar werden. Und wenn man sich dieses Land der finanziellen Perspektive anschaut, dann heißt es im Klartext, dass sage und schreibe knapp 7 Millionen Bundesbürger über 18 Jahren drohen, in das Tal der Trostlosigkeit oder den Sumpf der Verlorenen abzurutschen. Und das ist wirklich sehr, sehr beunruhigend. Deshalb habe ich auch gesagt, ich will da unbedingt nochmal eine Episode dazu machen und freue mich wirklich riesig, dass ich heute den Herrn Thomas Bode begrüßen kann als echten Experten in Sachen Schulden von der AWO Schuldnerberatung in Göttingen. Herr Bode, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Sie stellen sich einfach mal selber vor und gerne auch, was die AWO macht, was Ihr Alltag ist. Fangen Sie einfach mal an.
Okay, ja, vielen Dank auch. Vielen Dank für die Einladung. Das finde ich ja immer toll, wenn sich jemand für dieses Thema interessiert. Und Sie haben es ja schon gesagt, also die Überschuldungsquote, also das ist jetzt ja wirklich auch schon die Überschuldungsquote gewesen. Mhm. Also die Leute nicht, die irgendwie Schulden haben, die sie irgendwie noch bedienen können, sondern die Überschuldungsquote setzt sich immer daraus zusammen von Leuten, wo halt schon Zwangsmaßnahmen gelaufen sind. Ne? Nicht drohen, sondern auch schon gelaufen sind. Mhm. Und Sie haben es gesagt, 7 Millionen, wenn man so umrechnet. Ich ergänze das gleich mal, weil ich finde nämlich auch immer wichtig, das hat sich in den letzten 10 Jahren nicht geändert. Also das heißt, das ist konstant, trotz des Wirtschaftsaufschwungs, von dem man überall lesen kann, trotz auch der Geschichte mit den viel mehr Jobs, also dass viel mehr Menschen in Arbeit sind. Mal Corona außen vor, da müssen wir dann eh nochmal gucken, was das für Auswirkungen hat. Aber die Aussage ist doch einfach ganz klar, Überschuldung gehört zu unserer Art zu leben hier offensichtlich dazu. Das heißt, alle Leute müssen da irgendwie mit umgehen. Und das ist auch mein Alltag. Alle Leute, so, ne, das, da kann man jetzt natürlich sagen, wie, was meint ihr jetzt mit alle Leute? Was mir immer wichtig ist, ist zu sagen, bei mir in die Schuldnerberatung, da kommen nicht nur, vielleicht stellt man sich das so vor, ja, Menschen, die halt schon sehr lange auf Hartz-IV-Niveau wirtschaften müssen, vor denen ich übrigens immer meinen Hut ziehe, denn das ist nicht einfach. Also ich will das auf keinen Fall abwertend hier verstanden wissen.
Ja.
Sondern wir haben auch Rechtsanwälte, Ärzte, Professoren. Ich komme aus Göttingen, hier gibt's eine Uni. So bei uns in Beratung. Das heißt, das Ding geht quer durch die Gesellschaft. Das gehört zu unserem Leben dazu, durch alle Gesellschaftsgruppen. Klar sind manche mehr repräsentiert als andere.
Klar.
Ja, so, das bringt das dann trotzdem mit sich. Aber das ist eben, das muss man sich vor Augen führen. Ich mache auch viel Präventions-, Überschuldungspräventionsveranstaltungen mit Menschen mit Migrationshintergrund, die zu uns gekommen sind. Und die staunen dann schon nicht schlecht, wenn ich denen solche Zahlen vorsetze, wie sie es eben gerade auch gemacht haben. Ne? Also, weil das ist nicht der Blick von außen auf dieses reiche Land. Und das ist übrigens auch in Frankreich nicht anders oder in anderen europäischen Ländern nicht anders. Also wir sehen dazu dieses Thema Schulden, Überschuldung, das gehört dazu. Und Sie haben ja gefragt, so nach meiner täglichen Arbeit, also das ist meine tägliche Arbeit, ne, mit also Beratungsgespräche führen. Ich führe es ganz kurz noch ein bisschen aus. Also ich bin auch Referent für Schuldnerberatung des Bezirksverbands Hannover, der AWO. Und als solcher eben auch, sagen wir mal, so ein bisschen in den übergeordneten Gremien arbeite ich auf politischer, in politischen Gremien im Land in Niedersachsen, als auch dann auch noch im Bund. Also ich bin da ganz gut vernetzt, ja, und so, ne,
das ist
so mein Persönliches. Ne?
Ja, wunderbar. Also dann sieht man ja eindeutig, es ist ein echtes gesamtgesellschaftliches Problem, das aber aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit gar nicht so sehr wahrgenommen wird. Also ich glaube, das ist so mein Eindruck, dass die wirklich, also wenn man sich diese Schuldenquote anschaut, die Überschuldungsquote, völlig richtig, es sind viel, viel mehr Menschen, die Schulden haben. Und wenn man sich das anschaut, wie viel Menschen das in unserem Land betrifft, dann ist es doch wirklich alarmierend, muss man ganz klar sagen. Aber was ist denn der Grund? Warum machen Menschen überhaupt Schulden?
Ja, ich ergänze es noch einmal, um es noch mal größer zu machen mit diesen 10 Millionen. Weil wir denken ja auch immer in Systemen so. Das ist ja so ein Beraterwort, sag ich mal. Also wer ist schon wirklich ganz allein? Also das ist natürlich nicht schön, das gibt es natürlich auch. Aber die meisten Menschen leben doch in sozialen Zusammenhalten, Zusammenhängen. Also zum Beispiel klassisch eine Familie so, ne? Und wenn Papa Schulden hat, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Kinder. Das ist ja ganz klar. Und das wird eben nicht erfasst in dieser Überschuldungsquote. Und wenn man das dann nochmal weiterdenkt und vielleicht auch noch mit dem engen sozialen Umfeld, also Freunde, enge Freunde, dann vielleicht auch weitere Freunde, dann vielleicht noch Geschäftspartner, die auch damit umgehen müssen, dass man überschuldet ist, ne? Dann finde ich, wenn man richtig anfängt, darüber nachzudenken, wird das so groß, dieses Thema, und es betrifft wirklich alle. Und deswegen nochmal auf, ich finde es voll gut, dass Sie sich auch mit diesem Thema beschäftigen.
Unbedingt.
Weil es einfach da ist. So, ne? Und tatsächlich, also es ist nach wie vor Tabuthema irgendwie. Das ist auch auf der persönlichen Ebene, also so offen und wie Sie darüber reden. Macht nicht jeder. Also ich habe immer wieder auch Leute hier in Beratung, die sagen, oh, Gott sei Dank gibt es endlich mal Sie, mit denen ich darüber reden kann, weil sie sind tausend nicht. Also das ist sicherlich eine Seite, das Individuelle, und das andere ist sicherlich irgendwie sowas Gesamtgesellschaftliches, dass das
Auf jeden Fall.
Warum das so ist, aber wird irgendwie nicht in den Fokus gerückt. Jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Also ja, das ist tatsächlich auch natürlich weitschweifend. Wie kommt es dazu, dass es Schulden gibt? Ne? Ich würde jetzt theoretisch irgendwo im alten Griechenland anfangen, so, ne? Aber das lassen wir, glaube ich, mal. Aber was mir jetzt wichtig ist, dass es auf jeden Fall mindestens zwei Dimensionen gibt, die wichtig sind dabei, ins Bild zu nehmen. Das eine ist so eine gesellschaftliche, makroökonomische Ebene. Ne? Also was passiert in großen Zusammenhängen? Kann man vielleicht sofort nachvollziehen, wenn ich das Stichwort Finanzkrise oder das Stichwort Corona nenne. Da ist klar, dass auf der individuellen Ebene relativ wenig, was ich da irgendwie dafür oder dagegen machen kann. Natürlich kann ich immer darauf reagieren, aber klar, wenn solche Dinge passieren, dann hat das auch was mit der privaten, mit der einzelnen, mit der mikroökonomischen Situation zu tun. Und man darf das auf keinen Fall außer Acht lassen. Denn, jetzt kommt's, was sind die auslösenden Momente, wann so eine Verschuldungssituation. Ne? Wir würden unterscheiden zwischen Ver- und Überschuldungssituation.
Ja,
und
richtig.
Auch, wenn man gar keine Schulden zu haben, wann kippt die? Was sind das für Momente, die im eigenen Leben passieren, damit es kippt? Und das sind halt erstmal in erster Linie gesamtgesellschaftliche Dinge, die dann passieren, die einen selbst betreffen. Also ich schon seit 10 Jahren mindestens, seitdem ich das beobachte, da ist es immer der Hauptauslöser, wer hätte es gedacht, Arbeitslosigkeit.
Ja, okay.
Ja. Also das Leben ist dann auch nicht erleichtert, wenn man arbeitet, aber wenn ich in Arbeitslosigkeit gerate, keinen Anschlussjob kriege, dann hat das massive Auswirkungen und eben auch finanzielle Auswirkungen, die eine Überschuldungssituation mit sich bringen.
So. Okay. Okay.
Dann auslösende Momente sind dann auch Krankheit. Das ist auch ein großes, also eines der Top-Werte für auslösende Momente, die Überschuldung mit sich bringen. Ja. Und da sind auch Dinge, die dann passieren. Also ich meine zum Beispiel der Anstieg der psychischen Erkrankungen, was immer auch extreme finanzielle Folgen mit sich bringt. Ne? Da kann man natürlich wirklich anfangen. Natürlich gibt es eine individuelle Ebene, warum ich krank werde. Aber da muss ja irgendwie mehr als mein eigenes Leben hinterstehen, wenn gesellschaftlich so viel aufkommt.
Ja, das ist völlig richtig.
So kann ich weitermachen. Was mir dann immer wichtig ist, ist dieses Thema auch so, also erstmal zwei Sachen sind mir dann noch wichtig. Das eine ist, dass es oft so ist, das hat was mit dem sozialen Umfeld zu tun. Wenn mir ein so Ding passiert, ich werde arbeitslos, ich habe aber ein intaktes soziales Umfeld, eine Familie, die mich unterstützt, vielleicht auch unterstützt habe, dann fängt das immer viel auf. Das Problem ist, wenn das ein soziales Umfeld nicht da ist, vielleicht auch in so einer zersiedelten Gesellschaft, wo man den Jobs hinterherzieht und man vielleicht seine eigenen Zusammenhänge auch ganz gerne mal zugunsten eines Jobs, den man dann vielleicht verliert, aufgibt, ist immer schwierig. Also wenn dieses soziale Netz auf der einen Seite wegbricht und auf der anderen Seite es aber auch so ist, dass nicht nur das eine passiert, sondern man wird dann vielleicht auch noch psychisch belastet, jetzt in meinem Beispiel, wird dann vielleicht krank, muss vielleicht nochmal umziehen, hat dann eine Haushaltsneugründung, was auch immer so ein klassischer Grund ist. Also es kommen mehrere Dinge zusammen und dann ist es einfach eng.
Okay, sehr verständlich.
Ja.
Jetzt wollen wir mal konkret für den Zuhörer, der vielleicht jetzt im Moment selber Schulden hat, sich selber da auch wirklich in einem Loch befindet und sagt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da rauskommen soll. Welche Wege gibt's denn? Also das ist ja Ihre tägliche Arbeit. Was geben Sie denn für Tipps? Wie kommen die Menschen aus den Schulden oder gar aus der Überschuldung wieder raus?
Also Sie haben ja im Hintergrund... Ich sag mal, Ihre Grafik, ich glaube, die ist von Ihnen, ne?
Genau, die ist von mir, ja.
Ist von Ihnen auch so. Und die hatten Sie mir ja vorher auch zugeschickt, die finde ich ganz spannend. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, also mein Job, der ist dann da so in diesem unteren Teil.
Da bin ich überzeugt.
Da bin ich tätig, so,
meine
Art zu finden, ne? Und darüber kann ich was erzählen.
Ja.
Und wie, wenn es dann so bergauf geht, da zu dem erleuchteten Punkt, der so im Hintergrund schimmert, ist dann vielleicht auch so Ihr, das, wo Sie dann auch in den anderen Podcasts folgen und in Ihrem Buch was drüber sagen.
Richtig.
Zu dem unteren Teil möchte ich das gar nicht so mystifizieren, sondern es ist eigentlich ganz einfach. Es gibt nämlich nur sozusagen 3 Wege. Aus den Schulden.
Das ist doch schon mal eine gute Botschaft, glaube ich. Ja, genau.
Ja, das kann man sich auch ganz gut merken. Ich sag's mal so, jetzt mal so einfach ausgedrückt, wenn nichts mehr geht, geht normalerweise Privatinsolvenz.
Ja.
Das ist ja ein großes, aber ein Gerichtsverfahren, in das man gehen kann, was auch gerade nochmal überarbeitet wird übrigens. Sagen wir mal so, finanziellen Neustart, Schlussstrich machen.
Genau.
Ja. Alle Schulden loswerden. Das ist das Ziel des Ganzen, das funktioniert auch gut.
Ja.
Die Leute kommen da erfolgreich durch und auch da mal eine Zahl, so ungefähr 1,5 Millionen haben das auch schon gemacht.
Okay. Was bedeutet denn das konkret, wenn so ein Mensch sagt, okay, also ich bin jetzt da beraten worden, ich komme selber nicht mehr raus. Das sind ja ein gewisser Zeitraum, wo man dann was nicht mehr tun darf oder wie sieht es aus? Was würde das bedeuten?
Ja. Also wenn ich jetzt ein Rechtsanwalt wäre, dann würde ich Ihnen jetzt ganz haarklein das genau aufzählen. Ich bin ja erstmal Pädagoge.
Ja.
Ich sage das jetzt mal mit meinen Worten. Also man braucht jemanden, der einen in so ein Verfahren einbringt, denn das ist natürlich eben ein Gerichtsverfahren, was auch einen ordentlich dicken Antrag hat.
Okay.
Das ist unser Job in der Schuldnerberatung, das kriegen wir hin.
Okay.
Und jetzt mal grob gesagt, Schulden wird man los, Vermögen wird man auch los. Neustart halt.
Genau, bei null. Neustart bei Null, genau, okay.
Genau. Ja. Und muss man halt in diesem Verfahren sich dann auch entsprechend verhalten. Das heißt im Rechtsdeutsch, da gibt es Obliegenheiten, so heißen die. Ich finde aber an der Tatsache, dass weit über, jetzt müsste ich, also ich müsste es genau nachgucken, ich sag mal, vielleicht so 3-4% der Menschen scheitern, weil sie irgendwas machen, was sie nicht machen durften. Da sieht man aber auch, dass die Hürde jetzt nicht so wahnsinnig hoch ist. Man kriegt das schon hin. Dinge, die scheitern, das sind dann, das muss ich mal aus der Praxis sagen, wirklich so Sachen, wird halt Vermögen manchmal auch verschwiegen.
Und
da gibt es dann schon so Dinge, wo man dann sagt, man hat es halt versucht, aber wurde halt erwischt.
Um dann nicht bei Null zu starten, sondern schon bei, was weiß ich, genau. Okay, ja, klar. Aber es ist ein gewisser Jahreszeitraum, oder? Also soweit ich, genau, okay, wo man dann eben über ein paar Jahre dann sich das erarbeiten muss oder stillhalten muss oder was auch immer. Also, ja.
Ja, genau. Das soll jetzt verkürzt werden auf 3 Jahre.
Okay.
Ja? Und momentan ist es so, da gibt's, das ist wieder ein bisschen komplizierter, abgestuft, entweder 3, 5 oder 6 Jahre in diesem Verfahren. Okay. Hinzu kommt noch sowas wie, dass man Gerichtskosten zurückzahlen muss, das sind nochmal 4 Jahre.
Okay.
Und dann möglicherweise, wenn man es denn muss, wenn man also reich geworden ist in der Zeit, dann muss man auch noch die Gerichtskosten zurückzahlen. Okay. Dann sind wir halt im Extremfall bei 10 Jahren, bevor dann alles einfach weg ist. Die Schulden sind schon dann nach 6 Jahren weg, die Gerichtskosten würden noch 4 Jahre dauern. Und ich finde es immer ganz gut, auch nochmal zur Einordnung zu sagen, das ist das längste private Entschuldungsverfahren der Welt in Deutschland.
Was
es in Deutschland gibt. Und wenn wir es jetzt verkürzen auf 3 Jahre, das ist da geht es um europäische Harmonisierung, dann fühlt sich das für viele Deutsche komisch an. Nur 3 Jahre, wie kann das sein? Und dann wird man alle Schulden los. Aber wenn man es halt so international relativiert, dann sind wir dann halt einfach da, was andere schon längst sozusagen haben.
Ja, und ich glaube auch ziemlich klar, dass das kein einfacher Weg ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese 3 Jahre ein Zuckerschlecken sind, sondern dass für die Menschen, klar ist es eine Perspektive, endlich mal ein Licht am Horizont zu haben. Aber ich glaube, diese 3 Jahre darf man sich nicht so einfach vorstellen. Im Moment sind es ja noch mehr Jahre, genau.
Ja, also das ist natürlich sehr individuell. Und vielleicht, also es ist halt immer so, natürlich will das keiner. Ne? Also da kommen
definitiv.
Die seltensten sagen so, jetzt will ich ins Insolvenzverfahren. Also die seltensten Ratsuchenden, die zu uns kommen. Das ist einfach eine Möglichkeit. Ich würde das einfach doch nochmal ganz kurz machen mit diesen 3 Möglichkeiten.
Gerne,
Ist das, was für die Hörer auch interessant ist. Ja. Also was gibt es denn überhaupt? Es gibt Privatinsolvenzverfahren.
Ja.
Das kann man machen mit einer Schuldenberaterstelle. Neustart. Es gibt natürlich Verhandlungen, Vergleichsverhandlungen. Da unterstützen Schuldnerberater auch, das ist quasi unser täglicher Job. Von der Rechtslage kann das jeder natürlich auch selbst machen. Wir haben da keine anderen Rechte in dem Sinne, aber das ist dann oft so, wenn da zum Beispiel anerkannte Stelle des Landes Niedersachsen draufsteht, dann, also ist halt die Erfahrung, da hat man manchmal ein bisschen bessere Chancen. Das ist natürlich das Thema, man braucht Geld. Ne? Sonst, wenn man nichts anzubieten hat, dann gibt es auch nichts zu verhandeln. So. Ansonsten ist es wie auf dem Bazar von bis, da muss man immer gucken. Aber es ist grundsätzlich eine Möglichkeit. Und das dritte ist dann, das fällt mir immer schwer, das so zu benennen, ich nenne es Nichtstun oder auch viel besser qualifiziertes Nichtstun. Das ist also das, was ganz viele Leute machen mussten, als es noch kein Privatinsolvenzverfahren gab, wenn sie denn gerade in einer Phase sind, wo sie kein Geld haben. Ja, das kann also, begrenzt sein, so nach so einer Stundung, so dass man den Gläubigern sagt, ey, liebe Leute, jetzt mal ein Jahr lang geht hier nichts, ich bin vielleicht krank, ich kriege nur Sozialhilfe, halte doch mal die Füße still, dann komme ich wieder auf euch zu, dann bin ich hoffentlich wieder gesund, dann können wir mal gucken.
Okay.
Also mit einer Perspektive, wo es auch eine richtige Geschichte gibt. Ich bin hier in Göttingen, hier gibt es viele Studenten auch, die bei mir in der Beratung sind, da ist auch der Zeitpunkt, wenn man aus dem Studium raus ist, dass man planen stundet, so können Sie sich vielleicht vorstellen.
Okay.
Ja, und ansonsten gibt es natürlich auch dieses, wo einfach gar nichts, also die Perspektive nicht da ist. Ne? Und auch dann kann man mit den Schulden leben. Dann ist es wichtig, Dinge zu wissen, wie man vor einer Pfändung schützt, was eine Pfändungsfreigrenze ist, dass man den Druck den Gläubiger aufbauen, dass man das auch aushalten kann. So, an dieser Stelle ist dann halt mein Job, das eben zu unterstützen, den Rücken zu stärken, die Sachen immer wieder einzuordnen.
Okay.
Das sind die 3 Wege. Insolvenz, Raten, oder ja. Eben, ja, nicht so
qualifiziert. Aber das Nichtstun bedeutet auch, dass man da in Verhandlung treten muss. Ne? Man muss also den Gläubigern sagen, also ich habe jetzt mal ein Jahr, wo ich da wahrscheinlich gar nichts tun kann. Das muss ja auch auf Gegenseitigkeit beruhen.
Also das wäre natürlich wünschenswert, ne, wenn man irgendwie zusammen da einen Strang zieht. Aber die Erfahrung sagt halt auch, dass Gläubiger dann manchmal sagen, so, nee, ist mir doch egal, ich will einfach mein Geld haben, dein Leben interessiert mich an der Stelle jetzt nicht so brennend, dass ich darauf auf irgendwas verzichten will. Und dann kann man trotzdem leben. Ne? Dann ist das, wie gesagt, wichtig, mit Trennung umzugehen, falls da mal eine passiert.
Und okay.
Sowas das heißt, wie eine Schadminimierungspflicht und so weiter. Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen.
Ne? Ja, nee, selbstverständlich. Genau. Bedeutet dann, dass Pfändungen kämen und so weiter, ja. Ist natürlich kein schöner Weg, das muss man natürlich sagen, wenn das nicht auf Gegenseitigkeit beruht, ja. Okay. Aber jetzt mal für mich natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich hoffe auch für viele Hörer, ist hoffentlich auch interessant, einfach mal zu hören, was kann man denn tun, damit man in dieses Tal der Trostlosigkeit oder in den Sumpf der Verlorenen erst gar nicht abrutscht, dass man erst gar nicht da reinkommt, dass Schulden erst gar nicht entstehen. Was muss, also Sie hatten vorher genannt, Arbeitslosigkeit und also das war der eine Punkt, die Arbeitslosigkeit und Krankheit, genau, das sind die zwei großen Faktoren. Wäre es da sinnvoll, Rücklagen zu bilden oder Vermögen aufzubauen? Wie könnte man Menschen, die sagen, ja, ich will niemals in meinem Leben Schulden haben, was müssen die tun, damit dieser Kelch hoffentlich an denen vorbeigeht?
Ja, also ich meine, das ist natürlich Ihre These auch, ne? Darauf wollen Sie ja auch haben Sie ja auch gut beschrieben, alles wie Vermögensaufbau funktionieren kann, wenn man eben Teil, sagen wir mal, möglichst frühzeitig zurücklegt. Ich mache mal ein klassisches Beispiel aus Göttingen. In Göttingen ist es so, man kommt hierher, fängt an zu studieren, wohnt in einer WG, zahlt Miete da. Ja. Man weiß, ich bin hier, also die meisten, also zumindest als ich noch studiert hat das immer so 4-5 Jahre gedauert. Jetzt mit Bachelor geht das vielleicht ein bisschen kürzer. Und dann gab es schon damals so ein paar, die dann gesagt haben, nö, ich kaufe mir die Wohnung, wo ich jetzt wohne. Ich weiß, ich bin 5 Jahre hier, dann spare ich mir die Miete, muss ich halt die Zinsen zahlen. Aber dafür mache ich auch eine Rücklage, wenn ich das eben tilge. Und dann verkaufen sie es, als sie wieder hier rausgezogen sind.
Okay.
Das ist ja zum Beispiel, glaube ich, ein Weg, wo irgendwie klar ist, ja, das ist schon eine ganz gute Idee natürlich so. Ne? Dann kann man trotzdem krank werden. Und da muss man trotzdem gucken, wie das dann so geht. Aber da bin ich natürlich auf jeden Fall grundsätzlich total bei Ihnen, dass man eben Rücklagen bilden sollte, so es denn geht. Aber ich möchte dann an dieser Stelle doch auch einmal, so einen Spruch, weiß ich noch, mal ins rechte Licht rücken. Da hieß es immer, 5 Euro täglich zur Seite legen und dann wird man irgendwann Millionär, wenn man das in Aktien investiert. Ja. Und dann habe ich dann so weitergedacht, naja, ich habe ja hier meine Ratsuchenden, die Hartz IV bekommen, ganz viele auch so, ne? Das ist dann jetzt mal so grob 400 Euro im Monat, davon sollen sie leben. Wenn die jetzt 5 Euro pro Tag zurücklegen sollen, dann sind das 150 Euro über 30 Tagen so ungefähr. Ne? Dann haben sie jetzt nur noch einen Bruchteil von dem, was eigentlich das Existenzminimum sein soll. Ja. Also für die sind natürlich solche Dinge einfach utopisch.
So, ne? Da bin ich voll und ganz bei Ihnen, das ist überhaupt keine Frage. Wobei ich da dann immer sage, in der Situation wäre es einfach sinnvoll, dass man dann vielleicht eben mit 20 Euro im Monat beginnt. Einfach mal dieses Gefühl dafür bekommt, ich tue was für mich zurücklegen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, weil Geld ist ja nicht nur, das sind nicht nur Zahlen. Geld ist ein Gefühl. Und wenn ich eben mich ganze Zeit in diesem Tal der Trostlosigkeit befinde und immer nur Geld als Mangel sehe, dann ist es so wichtig, einfach mal zu beginnen, was für sich zurückzulegen. Das sehe ich übrigens auch in meinen Einzelcoachings. Da habe ich eben auch immer wieder Menschen, die Schulden haben und die so glücklich sind, wenn sie tatsächlich mal diesen Weg anfangen, obwohl sie Schulden haben. Und das müssen keine 100 Euro im Monat sein. Einfach mal einen kleinen Betrag und zu sehen, da wächst was für mich. Ja, das ist so wichtig. Das einfach noch aus meiner Sicht dazu nochmal ergänzt. Aber für mich auch eine ganz spannende Frage ist, inwieweit oder wie da Ihre Meinung dazu ist zum Thema, spielt denn die Erziehung und das Elternhaus auch eine Rolle beim Thema Schulden machen?
Das ist tatsächlich auch eine ganz spannende Frage, finde ich immer. Und die habe ich auch noch nicht befriedigend so beantwortet bekommen für
Okay.
mich. Ich mache
Ja.
mal mein Spannungsfeld auf
Ja,
kurz, ja.
okay.
Also ich habe hier studiert, ich habe Soziologie auch unter anderem studiert und auch Geldsoziologie studiert. Und wir hatten damals ein sehr, sehr großes Forschungsprojekt von einem gewissen Herrn Professor Hoffmann. Und bei diesem Forschungsprojekt war einfach das total Spannende, dass er drei Generationen, ja, also wir hatten so ein Sample gehabt von drei Generationen, ja, eben auf ihr soziomonetäres Verhalten, also was Geld, wo die Werte herkommen, was die mit den Leuten machen, wie die sich deswegen verhalten, so.
Spannend.
Genau. Ja, und ja, das Ergebnis ist halt etwas, woran man sich abarbeiten muss. Das Ergebnis sagt nämlich, dass die Zugehörigkeit zu einer Generation dominierend ist dafür, wie sein eigenes soziomonetäres Verhalten ist, also wo die Werte herkommen und wie man sich dann auch verhält. Und nämlich ja nicht, auch nicht die persönlichen Erfahrungen, also in allererster Linie waren das da die Währungskrisen, die einfach, also da kann man sich vielleicht nochmal vorstellen, ich meine, ich habe es nicht erlebt, ich weiß nicht, die werden es auch nicht erlebt haben, vermute ich.
Nein, habe ich auch nicht erlebt.
Also ist ja auch nochmal so der Bruch von den 90er Jahren, wenn man dann, sage ich mal, aus dem ehemaligen DDR kam. Die hatten ja quasi nochmal so eine Art Währungsreform, wo nochmal irgendwie alles auf Null gezogen wird. So individuelle Erfahrungen haben das dann auch gar nicht mehr so groß verändert, laut dieses Forschungsprojekts. Ne? Und auch die Erziehung war also natürlich nicht unwichtig, klar, aber dominant war nun mal einfach der Generationszusammenhalt. So,
okay.
Ne? Also die Generationszugehörigkeit. Und mein eigenes Bild ist eigentlich ein anderes. Ich habe auch Kinder, ich habe auch Eltern. Ich finde es natürlich total wichtig, dass das, was ich denen erzähle, irgendwie ankommt. Und gebe mir auch sehr viel Mühe dabei und habe meine auch in meiner Beratungstätigkeit sowas zu erkennen, ne, dass es wichtig ist, eben Dinge da eben auch zu vermitteln oder auch eben aus dem familiären Zusammenhalt zu vermitteln. Ja, aber man merkt daraus eben, dass es auf jeden Fall ein dickes Brett ist. Drücken wir es mal so aus, was man bohrt. Dass diese ganzen Einflüsse, Generationszusammenhalt, hat ja was auch damit zu tun mit ja, Werten und bei uns wahrscheinlich auch ganz viel mit Werbung. Das gab es vielleicht in den 50er Jahren noch nicht so.
Ja.
Ne, aber so, also das ist halt mein Spannungsfeld.
Ja,
schätze
ganz klar.
Ein. Würde mich auch einfach mal interessieren. Ne?
Ja, also ich sehr, sehr interessante Antwort. Ich bin überzeugt, dass diese ersten 7, 8 Jahre, die sind für so einen jungen Menschen sehr, sehr entscheidend, was eben die Glaubenssätze angeht, die sich bilden, die ist ja praktisch so wie zwei Leitplanken einen durchs Leben führen. Und also das kann ich wirklich aus meiner Sicht sagen, das war für mich so, als ich das erkannt habe, es ist noch gar nicht so lange her, es ist vor 6 Jahren, dass so ein Glaubenssatz, ich kann nicht vermögend werden, weil ich nicht viel verdiene, der hat mich immer, immer sehr, sehr klein gehalten. Und deshalb war für mich das Thema Geld immer eins, naja, das ist mir egal, ich kann ja sowieso nicht vermögend werden. Und deshalb bin ich der großen Überzeugung, dass es entscheidend ist, welche Leitplanken man als Kind mitbekommt. Und da mache ich meinen Eltern gar keinen Vorwurf. Ich bin in einer Pfarrersfamilie groß geworden. Da waren die Werte andere, ja. Und deshalb glaube ich, dass es so entscheidend ist, welche Glaubenssätze wir in jungen Jahren, die bilden sich eben hauptsächlich in bis 7, 8 Jahren. Und die können natürlich verändert werden, glücklicherweise. Sonst würde ich hier nicht sitzen und hier das ganze Thema Geld, das mich jetzt so fesselt, machen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Kinder letztendlich, und dann haben eben Eltern schon einen sehr, sehr großen Einfluss, meist unbewusst. Ich will ja gar nicht sagen, die Eltern machen das bewusst, aber durch dieses Unbewusste ist es tatsächlich so, bilden sich diese Glaubenssätze. Und da ist, glaube ich, schon auch entscheidend, in welcher Familie ich aufwachse. Wenn das eine vermögende Familie ist, die hat natürlich zu Geld ganz andere Glaubenssätze, wie eine Familie, die irgendwo im Armenviertel aufwächst, wenn da ein junger Mensch aufwächst. Da ist Geld immer Mangel, immer. Und das wird er auch so in sein Leben schon mal mitnehmen. Und deshalb glaube ich eben auch, dass da dann unterschiedliche Voraussetzungen schon da sind. Aber ich glaube, es lässt sich nicht auf so ein Einzelthema reduzieren, sondern tatsächlich, da mag viel, viel dahinter stecken, warum sich Menschen im Thema Geld so oder so entwickeln. Eher zum Vermögen oder eher hier in das Thema Sumpf und Schulden. Und das ist, glaube ich, sehr vielschichtig. Also für mich gar keine Frage. Aber hochinteressanter Aspekt, werde ich mich auch noch mal ein bisschen vielleicht reinlesen. Das ist echt hochinteressant. Was mich wirklich noch interessiert, ist natürlich, Sie haben jetzt Ihre täglichen Beratungen und helfen hoffentlich auch vielen, vielen Menschen dabei. Wie viele Beratungen sind denn von Erfolg gekrönt? Wo können Sie sagen, ja, Menschenskinder, ja, jetzt hat sich's wieder gelohnt, jemand hier wirklich gute Tipps und Beraten zur Seite zu stehen?
Ja, also das ist ja die große Frage, was ist denn Erfolg in der sozialen Arbeit gerade begreifen wir uns als soziale Schuldnerberatung. Das eine Seite ist natürlich, sagen wir mal, wenn man Wissen vermitteln kann. Was mache ich für ein Beispiel? Ich mache mal so ein Beispiel, was vielleicht auch ein bisschen kontrovers ist. Ich hatte einen Menschen in Beratung, der Geld vom Asylbewerberleistungsgesetz bekam. Das sind die 380 Euro, die man dann bekommt. Der hat ein paar Schulden gemacht, nicht ein paar, sondern genau genommen 10 Gläubige hat er gemacht. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, was es so im Einzelnen war jetzt, aber Handy war auf jeden Fall dabei, das weiß ich schon noch. Und der hat sich dann aus seiner Sicht und auch aus Sicht so von seinem Umfeld sehr redlich verhalten. Der hat dann gesagt, ich zahle das alles ab. Ich mache dafür jedes Einzelne eine Ratenzahlungsvereinbarung. Was natürlich dazu geführt hat, dass quasi, also wirklich gar nichts mehr zum Leben übrig geblieben ist. Dass der eben sehr, ja, nicht am Existenzminimum, sondern definitiv unterm Existenzminimum gelebt hat, quasi Nahrung und Essen so bekommen hat von seinen, was ging irgendwie so, sich irgendwie durchgewurschtelt hat. So, und ist er halt zu mir in eine Beratung gekommen und dann habe ich halt was gemacht, was dann vielleicht auch, weiß ich nicht, wer das als Erfolg wertet und wer das nicht als Erfolg wertet. Das ist auch immer die Frage, wie man da drauf blickt. Ja. Also ich habe einfach deutlich gemacht, dass es eine soziale Errungenschaft ist, dass es eine Pfändungsfreigrenze in Deutschland gibt, dass man sich nicht bis auf die Hosen quasi ausziehen muss und nicht alles rausgeben muss und die natürlich deutlich über diesen 380 Euro liegt, die man als Asylbewerberleistungsgesetz Geld bekommt. Und wir haben die Zahlung eingestellt. Wir haben dann mit einer Stundung gearbeitet. Und dann ist er aus meiner Sicht aufgelebt, konnte wieder sein Leben gestalten, so vielleicht so ein bisschen in ihre Richtung, konnte sich dann vielleicht auch wieder Gedanken überhaupt machen über sowas die Leitplanken, die er vielleicht mal mitgegeben bekommen hat, wie setze ich die um und war nicht nur unter dieser Fuchtel, dass es sich alles darum dreht, dass er irgendwie seine Handyverträge wieder zurückzahlen muss. Und das ist dann für mich ein Erfolg gewesen. So, dann kann man das aus einer anderen Perspektive betrachten, dass man sagt, ja, warum hat er seine Schuld nicht bezahlt? Das wäre doch viel wichtiger gewesen. So, ne? So ist es halt nicht so einfach, das zu beurteilen mit dem Erfolg, würde ich sagen. Aber ich glaube, Ihre Frage nochmal so zu beantworten, auch wieder wissenschaftlich. Wir haben ja auch mit der Uni Hildesheim zusammengearbeitet. Wir haben auch eine größere Forschungsarbeit dazu gemacht. Und was ich jetzt, woran ich jetzt denken muss, ist einfach, dass das Gefühl, was so Schuldnerberatung vermitteln kann, dass das ist, was hängen bleibt. Es bleibt nicht so sehr hängen bei den Ratsuchenden, 10 Euro mehr oder weniger im Portemonnaie zu haben oder so, sondern das Gefühl, da ist jemand, mit dem ich das durchstehen kann. Und sehr dann gut, natürlich letztlich auch das Gefühl, es gibt eine Perspektive, auch wenn es nur diese drei sind, aber die gibt es nun mal, dass die vermittelt werden können. Das ist, glaube ich, ein Kern. Das Ganze menschlich zu begleiten und nicht irgendwie so aus dem Anwaltsbüro raus oder so, also nichts gegen Anwälte, aber die haben dann Zeit, um sich auf die Menschen einzulassen.
Genau. Also, um nochmal geschwind auf Ihr Beispiel zu kommen, ich sehe das als großen Erfolg, weil es ist doch der Mensch, um den es geht. Und wenn Sie so einem Menschen wieder ein Stück Freiheit geben, dann ist das Allerschönste, was man wirklich machen kann. Und das sehe ich als großen Erfolg. Und ich glaube, dann können auch Sie gut schlafen und sagen, Menschenskinder, meine Arbeit lohnt sich. Und da komme ich jetzt mal ganz speziell auf Sie. Macht denn Ihnen Ihr Beruf Freude?
Oh ja, der macht mir sehr viel Freude, ja.
Das höre ich sehr gern, ja, genau. Weil, also darum geht's ja, wenn man dann wirklich Menschen helfen kann. Und ich meine, Sie sehen jeden Tag wirklich dieses Leid. Ja, Sie sehen diese 7 Millionen Menschen und noch mehr wahrscheinlich, die da zu Ihnen kommen. Ist es denn so, dass jetzt mit Corona sich da irgendwas bei Ihnen verändert hat? Gibt es jetzt mehr Bedarf? Kommen mehr Menschen und sagen, ich brauche Hilfe im Thema Schulden?
Also es hat sich wie in allen Bereichen der Gesellschaft sehr viel verändert durch Corona. Jetzt erstmal so dieses vielleicht das Dilemma, wir machen hier soziale Arbeit, müssen aber gerade soziale Distanzierung üben. Das ist ja
Ja,
Quadratur des Kreises. Und
ein
es ist natürlich,
wahnsinniger Spagat, ja.
ist natürlich einfach schwierig so. Aber ich mag das gar nicht, das alles so negativ zu sehen. Natürlich ist es jetzt nicht die Arbeit, wie es vielleicht letztes Jahr um diese Jahreszeit war. Aber wichtig ist doch auch da, dass sich die Menschen auf die neue Situation einlassen. Wir Berater uns auch auf die neue Situation einlassen. Für uns ist es einfacher, den Job so zu machen, wie wir ihn kennen. Aber das gefährdet nun mal in manchen Situationen unsere oder die Gesundheit von unseren Ratsuchenden. Und für die Ratsuchenden ist es auch so, dass es eben, ja, die müssen sich darauf einlassen. Aber wir haben sozusagen so ein bisschen den Vorteil, dass die Menschen zu uns kommen, weil sie Hilfe brauchen. Ja, und die Und deswegen sind sie wahrscheinlich eher, also das ist jetzt so eine These von mir, eher bereit, unsere neue Art der unter Corona-Bedingungen die Hilfe anzunehmen, als wenn ich denen jetzt vielleicht ein Auto verkaufen wollen würde, wo sie dann halt bestimmte Erwartungen haben und wenn sie die nicht kriegen, dann gehen sie halt zum anderen Autohändler. So. Also ich finde das positiv. Ich möchte auch noch ein anderes positives Beispiel sehen. Mal gucken, was mir einfällt. Mir fällt ein, ich hatte eine Beratungssituation mit einer älteren Dame, die ich glaube so kurz unter 70 war, mit der habe ich einen Videochat gemacht und das war der erste Videochat ihres Lebens. Und das hat ihr Spaß gemacht, einfach, dass wir das hingekriegt haben. Ne? Also solche Momente gibt es auch, aber ich will natürlich auch nicht verhehlen, dass das trotzdem nicht dieselbe Art der Arbeit ist mit Corona. So,
Das
ne?
glaube ich auf jeden Fall, ja.
Und dann gibt es eben noch so diesen einen Punkt, der natürlich der Pressepunkt ist. Sie können sich vielleicht vorstellen, ich habe schon kurz nachdem Corona losging, gab es Anfragen von der Bild-Zeitung, ob jetzt denn die große Pleitewelle da ist und wie es denn überhaupt aussieht in den in den Schuldnerberatungsstellen. Können wir überhaupt noch in unser Büro, weil so Schlangen davor sind, so. Das ist alles nicht der Fall. Da muss man einfach, glaube ich, die Zeitachse mit beachten. Also
Das
wer
glaube ich.
ganz am Anfang schon dann durch Corona jetzt sozusagen abgerutscht war, ne, der, also der war schon
Aber
vorher da.
genau, das ist auch ein bisschen eine Befürchtung von mir, dass diese Welle ja irgendwann vielleicht dann doch noch kommt. Ja,
Ja.
das könnte ja passieren, ja.
Das wollte ich gerade noch hinterher schieben. Und ich tatsächlich glaube ich, dass sich momentan die Anzeichen also verdichten. Also ein Beispiel dafür, wir hatten letzten Monat mehr Ratsuchende als im Schnitt in den letzten 5 Jahren in diesem Monat immer. Kann natürlich jetzt punktuell gewesen sein, aber jetzt gucken wir mal diesen Monat an und irgendwie fühlt sich so an, als ob es jetzt doch kommt. So, und war so eine Frage der Zeit. Schauen wir mal.
Ja, genau. Also, gerade weil die Welle vielleicht jetzt dann noch kommt, wie können die Menschen jetzt bei Ihnen anlanden? Wie kann man an die Schuldnerberatung der AWO kommen? Wenn jetzt ein Zuhörer da ist, der sagt, ja, Menschenskinder, ich brauche da einfach mal Hilfe, wie kann man Sie kontaktieren?
Ja, also das ist ganz einfach. Wir haben eine Homepage. Vielleicht können Sie die auch nochmal verlinken. Da
Das
gibt es
mache
eine
ich gerne.
Telefonnummer und schon hat man Kontakt mit uns. So.
Sehr gut.
Momentan gibt es auch keine Wartelisten. Also klar, manchmal hat man ein bisschen mehr zu tun, dann kann man erst am nächsten Tag zurückrufen, sowas, ne, gibt es natürlich. Aber das ist so. Es ist natürlich so, dass wir hier in Göttingen sitzen. Ne? Und also erstmal muss man dazu vielleicht noch wissen, Schuldnerberatung ist Ländersache. Das ist auch in unterschiedlichen Bundesländern anders organisiert. Und was ich dann den Hörern vielleicht hier noch mit auf den Weg geben möchte, ist, achten Sie ein bisschen darauf, zu wem Sie gehen. Und ne, also es gibt auch genug, die damit Geld verdienen wollen, was dann
Ganz
oft
genau.
einfach schwierig ist. So. Das ist vielleicht so ein Kriterium, dass wenn das Ganze was kostet, muss man sich schon genau überlegen, ob man das bezahlen möchte. Gesetztenfalls, man bekommt eine ähnliche Beratungsleistung, vielleicht ein paar Straßen weiter kostenlos. So, und es sollte überall in allen Bundesländern kostenlose Schuldnerberatungsstellen geben. Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung ist vielleicht noch eine ganz gute Adresse dazu, wenn man jetzt irgendwo aus einer Region kommt, wo man vielleicht selbst nichts findet, dass man die mal anfunkt, ob die einem vielleicht helfen können.
Sehr schön, sehr gut. Und das habe ich richtig verstanden, die AWO ist kostenlos.
Ja, die AWO ist
Das
bei uns kostenlos hier
genau,
und da möchte ich gar nicht uns selbst die ganzen Lorbeeren, also das ist natürlich uns wichtig, ne? Wir sind ja die, ich sag mal, die AWO hat bestimmte Werte, für die sie steht, so, ne?
Richtig,
Aber es hat natürlich was damit zu tun, dass auch unsere Kommune uns bezahlt dafür, dass wir
ja,
das
natürlich, gar
geben
keine
können. Ne?
Frage. Ja.
Wir sind von der öffentlichen Hand weitestgehend abhängig. Wir haben noch ein paar
Sehr
andere
gut.
Finanziers, aber ohne die öffentliche Hand könnten wir das nicht anbieten, kostenlos.
Das ist mir ganz klar, ja, genau. Aber also ich glaube, das ist auch ein guter Hinweis, wenn sich Menschen wirklich in diesem Loch befinden, in diesem Sumpf und sagen, Menschenskinder, ich will gar nicht raus, ich will da gar niemand damit, da habe ich Angst davor. Es gibt kostenlose Beratungsstellen, die AWO ist eine davon, rausgehen, sich dieser Verantwortung mal stellen und wieder einen Lichtblick im Leben finden, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, also Herr Bode, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Ich fand es richtig spannend. Auch ich habe wieder Dinge dazugelernt. Und es ist, glaube ich, in der heutigen Zeit so wichtig, die Menschen da ein bisschen an die Hand zu nehmen. Und deshalb freut es mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir dieses Interview zu machen. Ich habe aber noch drei Fragen an Sie, die ich allen Interviewpartnern stelle, die zum Teil auch recht skurril sind, aber ich stelle sie trotzdem. Was würden Sie denn heute einem 20-Jährigen, der sein erstes Geld jetzt verdient, raten, was er finanziell unbedingt beachten und umsetzen soll?
Ja, am besten nicht krank werden, nicht arbeitslos werden, sich niemals trennen, keine Haushaltsneugründung machen, so.
Okay.
Ja, ist natürlich schwierig, okay. So, ne?
Ja, genau. Aber auf jeden Fall interessante Richtung, ganz klar. Ja. Wenn Sie jetzt selber auf Ihr Leben zurückblicken, würden Sie mit dem heutigen Wissen, das Sie jetzt auch in Ihrem Beruf schon gesammelt haben, die ein oder andere getroffene Finanzentscheidung in Ihrem Leben anders machen?
Das ist ja eine sehr persönliche Frage.
Ja.
Also ich sag mal so, das System der Unterstützung in Deutschland bedeutet, wenn man dann irgendwann mal hilfsbedürftig wird,
ja,
dann wird ja oft das gegengerechnet, was man vorher vielleicht zur Seite gelegt hat.
Mhm.
Bei mir persönlich war das so, dass ich als junger Mann, da gab es gerade einen Börsenboom, ein bisschen Geld verdient habe an der Börse.
Okay.
Dann habe ich studiert.
Mhm.
Dann wollte ich ganz gerne BAföG haben, musste dann aber lernen, ist vielleicht auch richtig so aus einer übergeordneten Perspektive, dass ich nur BAföG bekomme, wenn ich mein Geld halt verjubelt habe.
Okay. Mhm. Okay.
Und da würde ich jetzt so persönlich sagen, na, vielleicht hätte ich dann in der Zeit, wo ich Geld bekommen habe, war ich nämlich sehr sparsam, ich habe mir kein Auto gekauft, ich habe trotzdem noch bei meinen Eltern gelebt.
Mhm.
Das ist jetzt eine sehr persönliche Antwort, das möchte ich nicht generalisiert wissen.
Nee, das ist ja klar.
System angreifen, sondern ja, da würde ich immer drüber nachdenken, ob ich mir dann vielleicht doch manchmal wenigstens ein neues Fahrrad gegönnt hätte, wenn es schon
ist. Okay, ist auch interessant, sehr schön. Und meine letzte Frage, wenn Geld ein Tier wäre, wie würde es sein und warum?
Ja, also ein Tier, okay, da hatte ich gedacht, eine Qualle wäre gut, finde ich. Und warum?
Jetzt bin ich gespannt.
Man kann sie gar nicht richtig greifen, die ist irgendwie so abstrakt manchmal und das ganze Plastikmoney, was es gibt und man hat es gar nicht mehr so richtig in der Hand und ich fand irgendwie, eine Qualle könnte doch Geld sein.
Wow, cool, okay. Ja, ich bin echt immer wieder erstaunt, wie Menschen Geld metaphermäßig dann als Tier vergleichen und wie unterschiedlich da die Auffassungen sind. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass Ihre Arbeit Ihnen weiterhin viel, viel Freude macht. Und ich hoffe für unsere Zuhörer, dass es wirklich das Thema Schulden, dass Sie es im Griff bekommen und wenn Sie Beratung brauchen, dass Sie sich wirklich eine gute Beratung holen und auch mit dem Thema nicht zu lange warten. Ja, ich glaube, das ist auch immer etwas, oft meinen die Menschen mit dem Thema Geld eben nicht nach außen gehen zu dürfen. Man darf nicht drüber sprechen und man darf sich da nicht die Schwäche nicht zeigen. Und wie man an den Zahlen sieht, es ist kein Einzelproblem, es ist ein gesellschaftliches Problem, es betrifft Millionen von Menschen. Und ich appelliere an alle, die Schulden haben, geht raus damit, nehmt die Verantwortung für euch wahr, euch wirklich wieder Licht am Horizont selber zu erarbeiten, über Beratungsstellen, was auch immer, selber eine Zukunft wieder im Thema Geld zu finden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Vielen herzlichen Dank, Herr Bode.
Ja, gerne.
Wenn du jetzt an deine eigene Situation denkst, hast du Schulden? Wie hoch sind deine Schulden? Wie sehr belasten sie dich? Ich selbst hatte bereits während meiner Ausbildung Schulden gemacht und bin in dieses Thema schleichend immer tiefer hineingekommen. Ich hatte dann ein Auto finanziert, eine Wohnungseinrichtung finanziert
und die Gefahr, die dahinter steckt, nicht wirklich erkannt. Das führte bei mir persönlich wirklich so weit, dass ich auch zum Teil schlaflose Nächte hatte. Und irgendwann merkte ich, es funktioniert nicht, mehr Geld auszugeben als einzunehmen. Und heute schon Dinge zu kaufen, die ich erst morgen dann bezahlen werde. Meine Erkenntnis war glücklicherweise, es ist der falsche Weg. Konsum macht nicht glücklich. Wenn es dir genauso geht, dann handle jetzt. Verschließe deine Augen nicht vor der Tatsache, dass du Schulden hast und dass du raus willst aus den Schulden. Kehre um von dem Weg, den du bisher eingeschlagen hast, und hol dir Hilfe. Du bist nicht allein und es gibt Lösungen für dein Problem. Du hast es verdient, wieder frei atmen zu können und endlich Geld als Freude und Freiheit zu empfinden. Ich gebe dir in den Shownotes den Link zur Schuldnerberatung der AWO an die Hand. Nutze dieses kostenfreie Angebot der Hilfestellung. Mache jetzt den entscheidenden Schritt aus deinen Schulden. Ich bin sehr froh und glücklich, wenn dir persönlich diese Podcast-Folge weitergeholfen hat, auf einen richtigen Weg zu kommen. Ich danke dir fürs Zuhören. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert haben solltest, dann mach es jetzt. Und ganz ehrlich, ich würde mich richtig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Erzähle deinen Freunden von diesem Podcast. Hilf, dass dieser Podcast viel, viel Reichweite bekommt und vielen, vielen Menschen hilft, mit Geld richtig umzugehen. Ich wünsche dir jedenfalls große Freude mit Geld, mit viel, viel Geld. Dein Micha.